Liebe Gäste, liebe Glaubensfreunde, das, was ich eben hier vorne gesehen habe, das ist der Eindruck, den ich mitnehmen werde von diesem Gottesdienst. Euch ist es sicher bewusst, dass ihr die junge Hälfte eurer Gemeinde hier eben vor euch gesehen habt. Das sind die Kinder, die heranwachsen, für die ihr euer Haus baut. Denn für euch würde dies reichen hier. Und deswegen wird Gott euer Unternehmen segnen, weil Jesus die Kinder liebt und er möchte, dass sie einen Ort haben, wo sie mit euch zusammen Gottesdienst feiern können. Nun, als ich vor 3 Wochen das letzte Mal in eurem Kreis war, da hat mich etwas beeindruckt an der Predigt. Und die Worte, die ich gehört habe, die haben mich begleitet durch den Tag. Da wurde gesprochen von der Kraft und Macht des Wortes Gottes, die sich zuerst in der Erschaffung der Welt dargestellt und verwirklicht hat. Dann hat Gott weiter gesprochen zu den Vätern durch die Propheten. Und weil das alles nicht viel ausgerichtet hat, hat er gesagt, es nützt nichts, ich muss selbst zu ihnen kommen. In der Gestalt seines Sohnes ist er zu uns gekommen. Und Jesus hat kraftvolle Worte gesprochen, die Kranke geheilt haben, Dämonen vertrieben haben und sogar Tote auferweckt haben. So berichten es uns die 4 Evangelien. Und die habe ich immer verstanden als Einladung, Teilhaber zu werden am Reich Gottes. Und noch eine Mahnung habe ich vor 3 Wochen mit nach Hause genommen. In unserer Verkündigung als Prediger, wurde hier gesagt an dieser Stelle, sollen wir das Wort Gottes ungefiltert weitergeben. Wir sollen es so in seiner Wirkungsmacht erhalten, damit es immer noch die Kraft erhält und beibehält, dass es Menschen umwandeln kann, zu neuen Menschen gestalten kann, die Bürger des Reiches Gottes sind. Lass mich ein Wort lesen aus der Bergpredigt, das Jesus gesprochen hat, aus Matthäus 6, Verse 16 bis Verse 19 bis 21. Da sagt Jesus seinen Zuhörern: Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Wenn ich das in früheren Jahrzehnten mal las, dieses Wort, habe ich immer gedacht, das trifft mich nicht. Ich schaffe es ja doch nicht, Schätze zu sammeln in dieser Welt, also meint mich das nicht. Aber dann habe ich nachgedacht. Und mir ist aufgefallen, dass wir schon als Kinder angefangen haben, Schätze zu sammeln. Als die Nachbarskinder Murmeln spielten, wir hatten keine. Da haben sie uns 10 Murmeln ausgeliehen, damit wir mitspielen konnten. Und was denkt ihr, was kam dabei heraus? Am Abend hatten wir so viel Murmeln, dass unsere Mutter uns ein Beutelchen nähte, wo wir die aufbewahren konnten. Und die besten, die haben wir gleich beiseite gelegt. Die haben wir nicht mehr ins Spiel gebracht. Die Glasmurmeln, das waren die Besten, die Boller. Die Schätze sammeln, das scheint weit verbreitet zu sein in dieser Welt. Nur wenn wir erwachsen werden, dann wollen wir das nicht mehr wahrhaben, dass wir Schätze sammeln. Da muss ich an Ludwig Erhard denken. Einigen Älteren ist der Name vielleicht noch bekannt. Wirtschaftsminister in den 50er Jahren und in den 60er Jahren, Anfang der 60er, wollte er auch Bundeskanzler werden, ist auch geworden. Und ich habe eine Wahlversammlung besucht. Ich war immer interessiert, Menschen kennenzulernen aus der Nähe. Und da er wusste, in meiner Heimatstadt, ich lebte ja an der Weser damals, lauter Werftarbeiter, und er jetzt von der Regierung her, hatte sich erstmal klein gemacht. und hat gesagt, naja, die sagen, ihr sagt dann immer die Kapitalisten da oben. Und dann hat er gesagt, und das ist der Satz, den ich mir gemerkt habe, aber was Kapitalisten anbelangt, da kann ich nicht mitreden, aus Mangel an Masse. Da war ich verblüfft. Alles andere habe ich vergessen. Aber diese Bewegung, er kann nicht mitreden, aus Mangel an Masse. Wirtschaftsprofessor, der Vater des Wirtschaftswunders nach dem Krieg. Und dem soll es nicht gelungen sein, so ein wenig für sich beiseite zu schaffen, dass er auch mitreden kann. Das hat mich überrascht. Erwachsene wollen das nie wahrhaben, dass sie auch dabei sind, Schätze zu sammeln. Dann hat Jesus uns wohl doch nicht gemeint, als er hier vom Schätzesammeln auf Erden sprach. Oder vielleicht doch. Zunächst einmal waren es ja die einfachen Leute und seine Jünger, zu denen er sprach. Die hatten ja nicht mal genug Verpflegung dabei. Jesus musste ein Wunder tun bei den 5000, dass sie nicht verschmachten auf dem Wege. Also waren die nicht mal so wohlhabend wie wir. Und denen hat Jesus dieses Wort gesagt. Hat Jesus hier überhaupt in erster Linie an wohlhabende Menschen gemeint, gesprochen, die er warnen müsste, ihre Güter zu vermehren? Schließlich hat er doch im Gleichnis von den drei Knechten, denen ein Gutsherr sein Vermögen austeilte, mit dem Auftrag, es zu vermehren, hat er zweien, die ihr die Güter verdoppelt hatten, gesagt, ei, du frommer und getreuer Knecht, wunderbar, du hast damit gewuchert. Und dem Letzten, der es vergraben hat, sagt er, mit dir kann ich nichts anfangen, du hättest es ja zur Bank bringen können, hätte ich es wenigstens mit Zinsen zu mir genommen. Das habe ich doch immer so verstanden, dass wir alle Gaben und Möglichkeiten, die Gott uns schenkt, in diesem Leben einsetzen sollen, das Beste daraus machen sollen. Nicht nur in der Gemeinde, ist ja auch geistlich gemeint, was ich hier sage, aber auch im Leben, im Alltag. Warum sollen gläubige Menschen nicht gehobene Stellungen einnehmen und uns dabei möglicherweise zu Wohlstand bringen, wie Josef und Daniel, die Berater von Königen geworden sind? Nein, Jesus meint in diesem Text, dass Schätze sammeln, das von der Sorge, von dem Trachten nach Sicherheit bestimmt wird. Dieser Teil der Bergpredigt ist überschrieben, wenn ihr in euren Bibeln das mal nachliest, Matthäus 6, 19 bis 34, da steht die Überschrift vom Schätze sammeln und Sorgen. Hier führt Jesus drei Argumente an, die dagegen sprechen. Erstens, diese Schätze sammeln auf Erden gibt keine letzte Sicherheit. Motten, Rost und Diebe ruhen nicht. Die graben nach, die stehlen. Ich musste an Herrn Petersen denken, als ich 6,5 Jahre in Bad Godesberg wohnte Herr Petersen unter uns, ein junger Mann, der hatte ein Vermögen geerbt und in Aktien angelegt. Und immer wenn die Aktien stiegen, dann wurde es lebendig unter uns in der Wohnung. Und wenn die Kurse fielen, war es mäuschenstill. Dann waren die Diebe am Werk, am Nachgraben und am Stehlen sein Vermögen zu schmälern irgendwie. Eine unsichere Sache, wer darauf baut. Jesus sagt als Zweites, wenn du dein Augenmerk nur auf das Sammeln von Schätzen richtest, wird dein Herz damit an- und ausgefüllt sein. Denn er sagt mit Recht, wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Ich hoffe, das ist euer Schatz, was ich hier vorne habe stehen sehen. Das ist der Schatz eurer Gemeinde. Darauf soll sich euer Herz richten. Auch das Argument leuchtet mir ein. Aber das Dritte gefällt mir am besten. Gott hat deine Zukunft im Blick. haben wir doch gesungen. Jesus verliert uns nie aus dem Blick. Er sorgt für uns, für unsere Kinder, für unsere Familien, jeden Tag. Er kann und will mehr für dich tun, als du mit deinem Schätzesammeln je erreichen könntest. Also Schätze sammeln auf Erden können wir schon mal abhaken. Es bringt keine Sicherheit, ist gefährlich, weil es mein Herz gefangen nimmt und ist überflüssig, weil jemand da ist, der meine Bedürfnisse kennt und sich darum kümmert. Also können wir uns auf das Schätzesammeln im Himmel einlassen, die nicht anfällig sind für Motten, Rost und Diebe, eine sichere Anlage. Ist das nicht eine gefährliche Vorstellung, ein Guthaben im Himmel ansammeln zu können? Was meint Jesus, wenn er hier von unvergänglichen Werten spricht, die Bestand haben, die im Himmel zu Buche schlagen? Du kannst sehr arm sein und doch eines Tages einen großen Schatz im Himmel vorfinden, der mit deinem Namen verbunden ist, wie jene arme, junge Witwe, die nach dem frühen Tod ihres Mannes ihre 4 kleinen Kinder mit ihrer Händearbeit ernährte und den Glauben an den wiederkommenden Herrn und an die Auferstehung in ihre kleinen Herzen einpflanzte. 8 Jahre nach dem Tod ihres Mannes wurde sie schwer krank und spürte, dass sie ihm bald folgen würde und ihre 4 kleinen Kinder unversorgt zurücklassen müsste. In den Tagen, als es mit ihr zu Ende ging, wurde ihr eines wichtiger als alles andere. Irdische Güter konnte sie den Kindern nicht hinterlassen. Aber hier habe ich ihre letzte Verfügung in den Händen. Da sagt sie auf ihrem Sterbebett: Hiermit bestimme ich, dass nach meinem Tode meine Kinder in der Lehre der 7.-Tags-Adventisten erzogen werden sollen, weil sie die Wahrheit enthält, in der ich lebe und sterbe. Dadurch erkläre ich auch den Austritt aus der Landeskirche für meine Kinder Anna, Gustav, Ella und Otto. Den Herrn Söhl aus Köln übertrage ich die Vormundschaft. Godesberg, den 17. Januar 1919. Den Otto, den Jüngsten, der war damals 9 Jahre alt, habe ich noch kennengelernt, als ich Prediger in der Gemeinde in Bonn war. Er ist schon vor 20 Jahren 86-jährig gestorben. Aber sein Wort galt etwas in der Gemeinde. Er war der Jüngste von den 4, die sie in ihrer Verfügung und in ihren Gebeten zurücklassen musste. Und die 3 Söhne von Otto haben in der Gemeinde Bonn, als ich dort Prediger war, immer ein gewichtiges Wort mitgesprochen. Hinter dem Podium und im den Bibelgesprächen, die wir immer im ersten Teil des Gottesdienstes haben. Und 3 der Urenkel durfte ich zur Taufe begleiten. Und 2 der Ururenkel erhielt ich vor 2 Jahren die Nachricht, sind auch durch die Glaubenstaufe in den Glauben der Ururgroßmutter eingetreten. Als mir das bewusst wurde, sie ist 6 Tage nach dieser Verfügung gestorben, 38 Jahre alt, in der Todesurkunde hat er Religion durchgestrichen, denn Adventisten und Baptisten hat er einfach hingeschrieben, Dissidenten. Ne? Das sind die, die nicht mehr in der großen Linie mitlaufen, die eigentlich gar nicht dazugehören, nicht? Die außerhalb stehen. Was denkt ihr, jene junge Witwe in der Auferstehung, wird sie Schätze im Himmel vorfinden? Eine große Schar derer, die ihre Urgroßmutter nie kennengelernt haben, aber in ihre Gebete eingeschlossen waren. Und das macht mich mutig, auch jetzt für meine Kinder, Enkel und Urenkel jeden Tag zu beten, morgens und abends. Einige von euch werden das auch als Geflogenheit haben, denn ich weiß, dass über meinen Tod hinaus das eine Wirkung haben wird. Manche Dinge werden noch geschehen, die ich gar nicht mehr miterleben werde. Ja, ich denke auch daran, lasst uns nie aufhören, für unsere Kinder zu beten, auch wenn sie manchmal einen Weg gehen, der uns mit Sorge erfüllt. Lasst uns nie aufhören. Das wird registriert im Himmel und wird ernst genommen. Oder ich denke an jene schwerkranke Glaubensschwester, an deren Bett ich vor mehr als 25 Jahren saß. Sie wünschte sich so sehr, zur Ruhe gelegt zu werden. Aber bei diesem Besuch, von dem ich jetzt spreche, hatte ich ihr einen Brief aus Argentinien mitgebracht, der für sie bestimmt war. Sie hatte gar keine Verwandten in Argentinien, aber der Brief war für sie. Wie kam das? Anderthalb Jahre vorher hatte ein Treffen jüdischer Bürger in der Stadt Meckenheim bei Bonn stattgefunden. Die Stadt hatte aus der ganzen Welt alle, was noch übrig war, von jüdischen ehemaligen Mitbürgern eingeladen. Und da war eine ältere Dame, eine jüdische Frau aus Argentinien gekommen und hat ihren jungen Sohn mitgebracht. Und er war Adventistenprediger. Und da haben sie meine Adresse nachgeforscht und haben mich angerufen und ich habe sie besucht. Und der Junge sprach kein Wort Deutsch, der junge Prediger. Aber seine Mutter übersetzte und er erzählte mir, wir haben so viele Gemeinden in Argentinien und kein Geld weiterzubauen, halbfertige Häuser, Gemeindezentren, die wir brauchen. Und das hatte ich, als ich auf dem Rückweg von Meckenheim nach Godesberg fuhr, dachte ich, ich besuche die Schwester nochmal, die kranke Schwester, was auf dem Weg liegt, immer mal einen Besuch machen. Für mich war es wichtig, die Älteren nicht zu vergessen, die allein stehen. Deswegen war ich in allen Krankenhäusern in Bonn war ich bekannt, weil überall waren unsere Leute. Und wenn am Wochenende mir die Glaubensgeschwister sagten, hast du schon gehört, die Schwester liegt im Krankenhaus, konnte ich sagen, ich habe sie Dienstag schon besucht. War mir als Prediger immer wichtig, noch ehe die Gemeinde das erfährt, ich hatte immer Vertrauensleute in der Gemeinde, die mich gleich verständigt haben, wenn etwas da ist wichtig für einen Prediger. Und als ich ihr das so erzählte von den Bedürfnissen in Argentinien, da sagte sie, dann ist es doch besser, wenn ich dir gleich einen Scheck ausstelle, 1000 Mark, hier nimm den mit. Und jetzt war die Antwort gekommen, nach anderthalb Jahren. Und ich las ihr den Brief vor. Und die Bilder von den Männern und Frauen dort, von den Glaubensgeschwistern in Argentinien. Und die Vereinigung schrieb dabei bei den Bildern, was sie mit dem Geld gemacht hatte. Erstens Kauf von Holz für den Bau einer Kapelle, Kauf des Materials für die Decke einer anderen, Verwaltungsgebühren bezahlt für den Bau einer dritten Kapelle, Wasser- und Lichtanschluss für eine vierte Kapelle. Als ich der alten Schwester die Bilder zeigte und die strahlenden Glaubensgeschwister dort in Argentinien vor den halbfertigen oder zum Teil auch fertigen Gotteshäusern, da strahlte sie und sagte, da wird jetzt das Evangelium weitergepredigt, auch wenn ich nicht mehr da bin. Und an ihrem strahlenden Gesicht konnte ich sehen, dass ihr diese 1000 Mark viel mehr Freude bereiteten, als die 8000 Mark, die sie dem Friedhofsgärtner schon gegeben hatte, damit er für 25 Jahre ihr Grab pflegen sollte. Das wurde auf einmal unbedeutend für sie. Ja, Schätze im Himmel. Vielleicht fällt euch noch mehr dazu ein. Jesus ist noch manches dazu eingefallen. Du hast auch schon was vorgelesen von dem reichen Kornbauern. Jesus sagt in Matthäus 25, und das wird ein Kriterium des Gerichtes einmal sein, ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen oder gefangen. Ihr habt mich besucht. Ihr seid zu mir gekommen. Das sind Dinge, die zählen in Gottes Welt. Oder der reiche Jüngling, geht's auch darum. Was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Schatz im Himmel möchte ich haben. Jesus sagt, kannst du haben. In diesem Fall, verkaufe alles, was du hast. Gib's den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Das ist das, was Jesus meinte, als er sagte, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr müsst einmal eine Entscheidung in eurem Leben treffen. Das ist die Frage an uns heute Morgen. Was hat den Vorrang in deinem Leben? Was steht an erster Stelle? Du kannst nicht mit dem vollen Einsatz deiner Kräfte irdische und himmlische Ziele zugleich verfolgen. Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird sich für einen entscheiden müssen. Aber ich gestehe jetzt mal etwas, das macht mir Probleme und Fragen. Wir alle, wir haben oder hatten doch unsere beruflichen, häuslichen und familiären Aufgaben und Pflichten. Die erfordern doch den größten Teil unserer Zeit und unserer Kraft. Unseren ganzen Einsatz. Sollen wir jetzt etwa nur mit halber Kraft vorausfahren? Ist doch eine Frage. Manchen Menschen würde man es ja raten, soweit das beruflich in der Hektik der Berufswelt heute überhaupt möglich ist. Aber das ist eine Frage, die familiär und nach den Möglichkeiten, die man hat, geklärt werden muss. Ob man den Einsatz für irdische Belange etwas zurückfahren sollte. Nein, wie ich Gottes Wort bis heute verstanden habe, auch Jesu Worte, sind wir aufgerufen, unsere beruflichen und familiären Aufgaben gewissenhaft und mit ganzem Einsatz auszuführen. Und wenn wir Familie haben, dann bedeutet das auch, wir haben Verantwortung. Wir müssen auch an die Zukunft denken, Fürsorge übernehmen für unsere Lieben. Es geht eben nicht so, wie der Milchmann Tevje in dem Musical Anna Tevka sich das da vorstellt. Wenn ich einmal reich wäre, brauchte ich nicht zur Arbeit. Und dann träumt er weiter. Dann können wir in der Bibel lesen, so lange bis wir sie verstehen und diskutieren von morgens bis abends. So geht's nicht. Die Frauen müssen dann für die Familie sorgen, dass alles weiter seinen Gang geht. Da muss ich an ein Bild denken, das ich bis heute noch vor Augen habe. Als ich von Bonn umzog nach Pfalzgrafenweiler bei Freudenstadt im Schwarzwald, haben wir auch ein Gemeindezentrum, und da stand eine Wohnung leer, und ich habe gesagt, die richte ich euch her, die Wohnung. Ich brauchte sie nicht. Ich wohnte in der Wohnung meiner Schwiegertochter. Ich richte die her, so aus Spaß an der Freude. Ihr bezahlt das Material und ich richte die ganze Wohnung her, alles, was dazugehört. Und immer wenn ich aus dem Fenster schaute und den Rücken mal gerade machte, da sah ich zwei junge, arbeitslose Männer stehen. Denen hatten wir gesagt, ihr könnt euch Kirschen pflücken, so viel ihr wollt. Wir haben sogar die Leiter angestellt. Zwei Eimer waren auch dabei, hatten sie mitgebracht. Die standen unten an der Leiter und haben diskutiert die ganze Zeit. Ich habe gedacht, davon werden die Eimer nicht voll. Ihr müsst auf die Leiter steigen. Ich habe es Ihnen nicht gesagt. Müssen ja selber drauf kommen. Nicht? Das gibt's auch. Da kann ich sehr deutlich werden. Und der Apostel Paulus ist da auch sehr deutlich geworden. Nach 1. Timotheus 5, Vers 8. Wer für die eigenen Hausgenossen nicht sorgt, der verleugnet den Glauben und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Hartes Wort. wenn Paulus Leute sieht, die Sprüche klopfen, anstatt anzupacken und Verantwortung zu übernehmen in der Familie und in der Gemeinde, dann hat er ein deutliches Wort zu sagen. Nein, Gott erwartet von uns, dass wir alle Chancen nutzen, die uns dieses Leben bietet. Und ich habe als junger Bursch mal gesagt, wenn ich Tiefbauarbeiter werde, dann will ich Polier werden bei den Tiefbauarbeitern. Ich will nicht nur mit der Schaufel die Erde rausmachen, ich will dann 12 Leute haben. Ich hatte nachher als Heimleiter auch 9 Leute, die für mich die Arbeit gemacht haben und ich saß im Büro. Nicht? Wir sollen doch danach streben, immer etwas weiter voranzukommen. Und wenn dir dabei Reichtum zufällt, dann vergiss nicht das Wort aus Psalm 62, Vers 11, fällt dir Reichtum zu, hänge dein Herz nicht daran. Das war doch das Problem des reichen Kornbauern, von dem Almut gesprochen hat. Nicht, dass der Herr ihn gesegnet hat, dass er eine gute Ernte hat, ist doch alles in Ordnung. Aber die Gedanken, die er dabei bewegt, was mir gewachsen ist, in meine Scheunen sammeln und willst du mir sagen, liebe Seele, jetzt hast du gut Sicherheit auf viele Jahre. Und Gott sagt, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. So geht es dem, sagt Jesus, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Reich bei Gott sein, das steht dem Schätze sammeln gegenüber. Man könnte auch sagen, und das ist meine Frage jetzt an euch, woher beziehst du die Sicherheit für deine Zukunft? Woher beziehst du Geborgenheit, Zuversicht und innere Ruhe im Blick auf die kommenden Tage und Jahre? Aus dem, was du geleistet und geschaffen hast, aus deiner klugen Absicherung gegen jeden Eventualfall, ich sitze hoch und trocken, mir kann nichts mehr passieren. Deshalb gibt Jesus uns in der Bergpredigt eines zu bedenken. Er sagt, ihr habt doch einen gütigen Vater. Er hat euch das Leben geschenkt und liebt euch. Er ernährt die Vögel. Er kleidet die Lilien auf dem Felde. Er sorgt für euch. Deshalb müsst ihr euch nicht mit eurer Sorge abquälen. Was werden wir essen? Was werden wir trinken? Womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr des allen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch das alles zufallen. Habt ihr das auch schon erlebt? Dass Gott sich um eure Bedürfnisse kümmert und dass euch Dinge zufallen, mit denen ihr gar nicht gerechnet habt, für die ihr gar nicht gearbeitet habt, für die ihr vielleicht gar nicht mal gebetet habt, aber es ist euch zugefallen, weil ein liebender Vater für euch da ist. Dann wollen wir ihm auch für die Zukunft vertrauen und Jesus beim Wort nehmen, wenn er uns den Rat gibt, zerquält euch nicht um den kommenden Tag. Es genügt, dass ihr euch morgen um ihn kümmert. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Mühe hat. Das tröstet mich. Jesus weiß um die Beschwernisse des Lebens. Er beschreibt sie. Genug, dass jeder Tag seine eigene Mühe hat. Er hat sie selbst erlebt. Aber er will uns tragen helfen. Wenn du das weißt und immer wieder neu erlebst, dann kannst du froh und zuversichtlich an die Aufgaben des neuen Tages, der neuen Woche, wenn die Schule beginnt, wenn neue Aufgaben auf euch warten, wenn große Unternehmungen noch zu bewältigen sind im Laufe des Jahres und des nächsten Jahres, zuversichtlich sein. Ich habe mal ein Wort gehört, what others can, I can too. Was andere können, kann ich auch. Zusammen mit Gott können wir das schaffen. Ich wollte euch Mut machen heute, dass ihr froh und zuversichtlich die Aufgaben, die auf euch warten, in Angriff nehmt. Das wünsche ich euch und mir für die kommenden Tage. Amen.